Leadership und Tanzsport. Was haben diese beiden Disziplinen gemeinsam? Mehr, als man denkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tech Talk Voice of Digital, dem Podcast von Computerwoche, CIO und Channel Partner. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Karin Funk. Ich bin Redakteurin beim CIO-Magazin und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, Bernd Preuschoff. Er ist nicht nur ein gestandener IT-Manager, sondern hat viele Jahre seines Lebens Tanzen als Leistungssport betrieben. Jetzt hat er ein Buch geschrieben über die Parallelen zwischen Tanz und Leadership. Es heißt, als gäbe es keine Schwerkraft. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Bernd. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Hallo, liebe Karin. Ich freue mich auch, dass wir heute diese Zeit miteinander verbringen.
Ja, Bernd, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich habe mal geguckt. 2018 müsste das gewesen sein. Da haben wir uns kennengelernt beim Digital Leader Award und dann im Jahr drauf der CIO des Jahres. Beides Wettbewerbe aus meinem Verlagshaus. Deshalb haben wir uns getroffen. Du bist hochdekoriert mit Top-Preisen aus den Wettbewerben rausgegangen. Damals hast du bei Schwan Cosmetics gearbeitet. Heute bist du bei Uvex. Du hast eine lange Karriere schon auch in der IT-Branche hinter dir. Ich dachte, da sprechen wir vielleicht mal ganz kurz drüber, damit wir wissen, wo du herkommst.
Gerne.
Gestartet bist du nach dem Studium bei Accenture, bist dann zu Ingram Micro, dann gab es noch verschiedene andere Stationen, auch bei IBM. Du bist aber nicht nur beim Hersteller und IT-Dienstleister gewesen, sondern warst auch auf der Anwenderseite. Besagten Konzern Schwan Cosmetics habe ich gerade schon genannt. Damals warst du Senior Vice President Digital Transformation und Global Strategy, als wir uns kennenlernten. Heute bist du bei Uvex. Dort bist du Chief Digital Officer und zusätzlich auch Chief Executive Officer der Tochterfirma Protecting People. Also bei Uvex denke ich sofort an Skibrillen. Und bei Schwan Cosmetics warst du in der Kosmetikbranche. Wie war denn jetzt der Switch für dich? Du bist ja auch noch nicht so lange bei Uvex, nämlich 10 Monate oder so, habe ich gelesen.
Richtig, das war ein sehr spannender Wechsel. Gerade die Kosmetik, in die ich ja damals kopfüber eingetaucht bin, ist natürlich jetzt was uns Männern auch nicht unbedingt immer sofort in die Wiege gelegt wurde. Aber es war ein sehr schönes Thema, Schönheit, drüber zu reden, was bedeutet Schönheit und vor allem auch, was kann man in einer digitalen Welt für Menschen tun, die schön sein wollen, sich ausdrücken wollen, ihren Charakter, ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen wollen. Und was heißt das natürlich auch für einen Hersteller wie den Schwan? Aber der Wechsel jetzt drüber zu gehen in dieses Thema Protecting People, also Menschen schützen, hat mir sehr viel Freude gemacht und macht mir immer noch sehr viel Freude. Wir sind ja viel größer als die Skibrillen, die natürlich die Leute aus dem Fernsehen kennen. Wir sind ja im Arbeitsschutz aktiv, wo wir mit großen Firmen zusammenarbeiten und eben Arbeitskräfte schützen. Das ist sehr variantenreich und vielfältig. Das geht vom Produktionsmitarbeiter bis zur Ölplattform, bis zum Baumfäller. Und dann natürlich den Sport mit Skifahren, Radfahren, Reiten und aber auch andere Dinge. Unsere Tochterfirma Filtral, die meisten als Marke nicht kennen, aber jeder ist schon mal in einem Drogeriemarkt an so einer Säule vorbeigelaufen, wo Sonnenbrillen und Lesehilfen hängen. Das macht unsere Tochterfirma Filtral, hier den Handel zu bedienen. Und umso mehr habe ich mich gefreut, auch jetzt die Verantwortung für den vierten Teilkonzern zu übernehmen und hier das Direct-to-Consumer-Business des Konzerns aufbauen zu dürfen, was für uns natürlich als Uvex-Gruppe auch eine große Transformation ist nach vielen, vielen Jahrzehnten des Direktvertriebs und B2B-Geschäfts. Und in Summe fühle ich mich damit sehr glücklich und finde bei Uvex eben auch Menschen, die sehr in diesem Thema, wir schützen Menschen und wir sind für Menschen da, aufgehen.
Du hast ja auch immer wieder mal, sag ich mal, neue Dinge probiert und gewagt in deinem Leben. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Du hattest natürlich auch eine Pause, sage ich mal, zwischen Schwan Cosmetics und Uvex. Ich glaube, so 4 Monate, wenn mich nicht alles täuscht. Die hast du sicher genutzt, um dich in die neue Branche einzufühlen und einzuarbeiten. Du hast sie aber auch genutzt, um ein Buch zu schreiben. Ganz spannend, das ist der Grund, warum wir uns heute hier treffen zum Gespräch. Du hast ein ungewöhnliches Buch geschrieben, und zwar, es nennt sich Als gäbe es keine Schwerkraft. Das ist mit dem Untertitel versehen: Business Leadership durch die Augen eines Tänzers. Damit ist es schon mal anders als die meisten anderen Businessbücher, die man so gemeinhin liest, die man auch sieht in den Geschäften. Man sieht es auch am Cover. Ich versuche es mal zu beschreiben. Es ist ein weißes Cover mit einem gut gekleideten Herrn, einem Tänzer auf dem Cover, ein junger Mann, der leichtfüßig und elegant eine Tanzfigur ausführt, die Arme ein bisschen wie ein Schmetterling ausbreitet, die Füße berühren kaum den Boden. Es wirkt also, als ob er schwebt. Da interessiert mich natürlich als allererstes, ob du das bist auf dem Cover. Du hast das Buch geschrieben, du hast dieses Bild gewählt. Bist du der junge Mann?
Nein, liebe Karin, der bin ich tatsächlich nicht. Aber das, was du beschrieben hast, das war meine Intention, natürlich auch, als ich das Cover gewählt habe, zu sagen, es sollte auffallen, wenn es in einem Wirtschaftsbereich, in einer Buchhandlung liegt, dass es eben nicht ausschaut wie eines dieser typischen Bücher, die wir dort vorfinden. Und zum anderen natürlich auch als Tänzer, Ästhetik ist ein großes Thema, natürlich auch ästhetisch hier ansprechen, aber schon gleich das Bild vermitteln und das die Menschen ganz oft im Kopf haben nach vielen, vielen Jahrzehnten des Tanzens, ist einer dieser Sätze, den man ganz oft hört. Das hat ausgeschaut, als wären sie schwerelos. Und insofern wollte ich diesen Satz dann auch gleich in diesem Bild wiedergeben und den Leser damit gleich ansprechen.
Ja, damit verrätst du natürlich auch die zweite Seite deines Lebens. Du bist nicht nur gestandener Manager, sondern du kommst aus dem Bereich Tanzsport, und zwar den hast du als Leistungssport betrieben. Das verrätst du uns dadurch. Du hättest natürlich mit deiner Vita auch jedes andere Buch schreiben können, sage ich mal. Ja, es hätte auch digitales Projektmanagement sein können. Es hätte sein können Führung in Zeiten der Digitalisierung. Warum jetzt dieses Buch? Warum im Kontext auch des Tanzens?
Jetzt, das hatte eigentlich zwei Gründe. Natürlich habe ich viele Anfragen bekommen, ob ich nicht irgendwie einmal ein Werk verfassen könnte mit aus meiner Erfahrung zum Thema Digitalisierung. Da hatte ich aber immer das Gefühl, da haben schon so viele schlaue Menschen so viel gesagt. Was wäre der Mehrwert, wenn ich jetzt dann auch noch mal meine Meinung dazu kundtue? Das hätte ich als vermessen empfunden, jetzt hier Weisheiten zu verkünden. Auf der anderen Seite, das Buch, was du in den Händen hältst, das ist mein Leben. Ich bin so groß geworden, ich habe das Tanzen angefangen, als ich 14 war. Ich habe mit 17 das begonnen, das als Leistungssport zu betreiben. Und ich habe gerade in dieser Pause, die du vorhin beschrieben hast, habe ich zurückgeblickt und hatte natürlich viele Erlebnisse, wo Leute mich gefragt haben, Herr Breuschow, warum machen Sie das so? Warum tun Sie gewisse Dinge so, wie Sie sie tun? Und dann guckt man irgendwann zurück in seine Vita und sagt, ja, das liegt daran, dass ich 30 Jahre auf der Fläche verbracht habe als Trainer und auch als aktiver Athlet. Und da war mir daran gelegen, tatsächlich diese Geschichte zu erzählen und zu sagen, das ist für mich in meinem Leben mehr als nur ein Hobby. Das ist ein ganz, ganz großer Teil von mir geworden in der Art, wie ich denke und wie ich agiere und mit Freunden und Familie und im Beruf agiere. Und für einen selbst ist das ja ganz normal. Ich bin so groß geworden. Das ist mein Lebenslauf. Und da braucht man natürlich auch mal einen, der einen von außen schubst und sagt, du hast da vielleicht was erlebt, was anderen helfen könnte oder andere interessieren würde, wenn du es erzählst. Und da muss man sich selber nochmal einen Schubs geben, dass man es tatsächlich tut. Aber das war eben dann der Gedanke zu sagen, ich möchte einfach davon erzählen, wie mein Weg war. Ich möchte davon erzählen, wie ich auch heute noch denke. Du hast vorhin die Awards angesprochen. Da bin ich oft gefragt worden, wie gewinnt man die? Und wie gewinnt man die vor allem irgendwie in Reihe? Was tun Sie da als Chef? Und ich kam für mich immer wieder auf meine Erlebnisse im Tanzsport zurück. Und dann dachte ich mir, ja, es ist natürlich gerade für viele Männer natürlich ein nicht direkt auf der Hand liegendes Thema, aber es ist meins. Es ist meine Erzählung und ich freue mich natürlich, wenn es dem einen oder anderen eine Sichtweise gibt, die er vielleicht so vorher nicht hatte. Und gleichzeitig aber eine, die natürlich dank des Tanzens auch sofort Bilder im Kopf erzeugt und damit vielleicht für viele auch einfacher zugänglich ist als ein reines Methodenbuch voller strukturierter Folien und Blöcken auf Seiten. Da habe ich natürlich den großen Vorteil, über Kunst reden zu können, über Dinge zu reden, die jeder auch schon mal erlebt hat. Jeder war oder fast alle Menschen waren mal in der Tanzschule, haben auf einer Hochzeit getanzt, haben bei irgendeiner Gelegenheit eine Aufführung gesehen, je nach Alter auch noch Tanzen im Fernsehen verfolgt. Und insofern kann ich natürlich über etwas reden, wo alle eigentlich Bescheid wissen und alle einen Zugangspunkt haben. Und ja, so ist es dann zu diesem Buch gekommen, das du heute in den Händen hältst.
Gehen wir doch gleich mal zurück, wie du dazu gekommen bist zum Tanzen, denn ich erinnere mich, im Buch schreibst du, du hättest mal gesagt, tanzen ich nie. Ja, und dann bist du doch da gelandet. Ich nehme an, es war ein Mädchen im Spiel.
Ja, in der Tat. Allerdings war es zuerst meine Mutter. Also meine Mutter war sehr musikbegeistert und war auch selbst eine ganz begeisterte Tänzerin. Sehr zu Ermüdungserscheinungen meines Vaters, wenn sie beide gemeinsam unterwegs waren. Und es kam eben zu dieser legendären Szene, die ich auch im Buch beschrieben habe, als meine Mutter vor mir stand und sagte, mein Sohn, wäre es nicht an der Zeit, einen Tanzkurs zu besuchen? Und dort fiel dann dieser Satz, ich tanzen nie. Ich komme aus einer kleinen Stadt in der Pfalz und dort war es dann natürlich so, dass irgendwann die Schulklasse befreundete Jungs und Mädchen, die gehen eben irgendwann dann doch in die ortsansässige Tanzschule und insofern gut bin ich dann damit. Hab dann festgestellt, naja, eigentlich ist das gar nicht so verkehrt. Es macht mir Spaß. Damals wusste ich natürlich noch nicht genau, warum das so ist. Und der Weg in den Tanzsportverein hatte dann tatsächlich mit einer jungen Dame zu tun. Da will ich jetzt gar nicht zu viel erzählen, weil die Geschichte ist ja im Buch beschrieben. Aber ich bin dann dort eben hängen geblieben, weil dann auch ein Übungsleiter vor mir stand und sagte, was machst du denn hier? Und ich so, ich möchte nur zuschauen. Und dann fiel der nächste legendäre Satz, zuschauen ist nicht mitmachen oder raus. Und damit blieb ich dann dort hängen und in Folge durfte ich dann viele, viele Jahre von Wettbewerben, Events und Shows erleben, quer durch Europa. Und bin da sehr dankbar dafür, weil ich in jungen Jahren da einfach vieles sehen und erleben durfte, was man nicht zwangsläufig in diesen jungen Jahren sieht und erlebt.
Würdest du sagen, das war eine glückliche Wendung mit dem Tanzen, dass du durch Zufall dazu gekommen bist?
Absolut. Die Frage stellt sich ja in meinem Alter damals mit 14. Die anderen Jungs waren im Fußballverein, die haben Handball gespielt, die waren Geräteturner und es ist ja leider immer noch so, dass gerade als Junge jetzt dem Tanzen professionell nachzugehen, wurde damals und wird bis heute immer noch so ein bisschen belächelt. Aber dadurch, dass ich in einem sehr musikalischen Elternhaus groß geworden bin, war natürlich die Musik das große Bindeglied, zu sagen, ich kann mit Musik arbeiten und gleichzeitig trotzdem mich sportlich betätigen. Und natürlich hatte ich auch sehr schnell die Faszination dessen, dass ich als Tänzer natürlich ganz viele verschiedene Rollen annehmen darf und Geschichten erzählen darf, die mir die Musik gibt, die auch ganz oft ganz was anderes sind als natürlich mein realer Alltag. Und insofern war das natürlich auch eine wunderbare Spielwiese für meine kreative Ader. Ich mache gerne Dinge, erfinde gerne Dinge, designe gerne Dinge und bin auch natürlich die Emotion, die man dort erleben kann und erleben darf, wenn man in einem, ich sage mal, preußischen Elternhaus groß wird, in dem natürlich Verantwortung, Verpflichtung, die Ratio großgeschrieben wird, dann ist die Tatsache, einen Ort zu haben, wo man seinen Emotionen freien Lauf lassen kann und im Zweifelsfall dafür sogar noch Applaus bekommt, einfach ein wunderbarer Ausgleich und wurde damit einfach zu einem wunderbaren Ventil für alles, was dann später auch noch in meinem Leben passiert ist.
Ich habe deshalb tatsächlich gefragt nach dem Zufall oder einer glücklichen Wendung, denn beim Lesen deines Buches, du erzählst ja auch ein bisschen, wie du zur BWL, zur Betriebswirtschaftslehre gekommen bist. Das war ja nicht dein erstes Studienfach. Du hast erst mit Physik begonnen, du hast Physik studiert bis zum Vordiplom und hast dann das Fach gewechselt, auch durch eine glückliche Wendung oder Zufall. Du beschreibst sehr anschaulich, wie es geregnet hat und du dich unterstellen musstest am Campus und du bist in einem Hörsaal gelandet und dort gab es eine BWL-Vorlesung. Was war denn diese spannende BWL-Vorlesung, die offensichtlich für dich dann die Weiche gelegt hast, dass du doch noch mal dein Studienfach gewechselt hast und dann ja auch abgeschlossen hast und jetzt tatsächlich in der Businesswelt unterwegs bist? Welche Vorlesung war das?
Da werden jetzt einige Zuhörer wahrscheinlich schallend lachen. Es war eine Kostenrechnungsvorlesung. Aber ich muss dazu erklären, bei mir war es nach dem Abitur natürlich so wie bei vielen Abiturienten. Eigentlich war ich mir gar nicht so genau sicher, was ich gerne machen wollen würde. Und Physik fand ich aber toll, weil ich habe natürlich schon so dieses kleine Welterklärer-Gen in mir, wie viele von uns, dass mich das einfach fasziniert hat, warum gewisse Dinge auf der Welt so passieren, wie sie passieren. Und dann dachte ich mir, Physik wäre ganz toll. Mein Vater, der selber Geschäftsführer und Unternehmensberater war, der hätte es natürlich gerne gesehen, wenn der Sohn in seine Richtung geschlagen hätte. Aber was tut man als aufrechter Sohn? Man rebelliert und sagt natürlich, nein, auf keinen Fall mache ich das Gleiche wie mein Vater. Und ich habe dann Physik studiert und habe dann festgestellt, das ist irgendwie trotzdem nochmal eine andere Welt, die natürlich gerade im Grundstudium sehr theoretisch ist und wo mir einfach auch die Praxis gefehlt hat. Und diese glückliche Wendung, als ich dann in diese Vorlesung reingestolpert bin, dort stand jemand vorne, der hat meine Sprache gesprochen. Ich sage heute immer, auch für mich stand Messias da vorne. Und ich konnte mir erstmal überhaupt nicht vorstellen, warum man dafür studieren muss, weil das lag doch alles vollkommen auf der Hand, was der Mann erzählt hat. Und musste dann natürlich irgendwann zugeben, dass natürlich die Gene meines Vaters vielleicht doch nicht so weit vom Stamm gefallen sind. Und ja, habe dann mit einer entsprechenden Überzeugung den Studiengang gewechselt und dann auch das gefunden, was für mich richtig war, was mich heute natürlich immer auch dazu anhält, bei meinen eigenen Kindern zu sagen, ihr müsst auch manchmal Sachen ausprobieren und es kann sich herausstellen, dass die falsch sind. Aber dadurch, dass ihr das festgestellt habt, wisst ihr dann hinterher, was richtig für euch ist. Insofern, ja, soweit kann Kostenrechnung führen.
Auf jeden Fall hat es uns, glaube ich, auch dieses sehr schöne Buch beschert. Ich denke fast, es ist eine Klammer aus beiden Bereichen. Zumindest bringst du beide Themen in diesem Buch zusammen. Ich finde, es liest sich jetzt sehr leichtfüßig. Es sind 14 lockere Kapitel. Du hast mir in einem Vorgespräch zu heute mal gesagt, das ist ein bisschen aufgebaut, auch wie eine Tanzstunde. Also du beginnst mit einer Einführung, dann kommt das Thema Musik, dann kommt Basics, da sind dann so die Grundschritte beschrieben. Natürlich auch immer wieder schön parallel zum Business-Kontext, dann sage ich mal ausformuliert. Es gibt Themen wie Balancing, du kommst zu sprechen auf auch Partnering. Schrägstrich Teambildung, ja, und natürlich das große spannende Thema Führung. Ein sehr wichtiges Thema, gerade heute in Zeiten der digitalen Transformation, des permanenten Changes, brauchen wir gute Führung mehr denn je, damit wir Mitarbeiter mitnehmen. Deshalb lass uns über Führung sprechen, aus der Tänzersicht. Was versteht ein Tänzer unter Führung? Das ist ja nicht immer unbedingt das, was sich vielleicht der Betrachter vorstellt. Also wenn ich jetzt mal als Laie sage, ich sehe ein Tanzpaar, dann würde ich sagen, klar, der Mann führt. Auch sehr traditionell die Rolle vielleicht.
Ja, da sprichst du ganz was Spannendes an, weil natürlich Führung etwas ist, wo jeder meint, darüber Bescheid zu wissen. Auch beim Tanzen, also wenn man einen Tanzkurs beginnt für Einsteiger und man fragt dann die Leute, die da das erste Mal in den Saal kommen, was wisst ihr denn schon über Tanzen, dann melden sich immer vor allem natürlich eifrige Damen und sagen, der Herr muss führen. So, nebendran steht dann ein Mann, der meistens etwas betreten zu Boden schaut und schon ganz, ganz Schlimmes ahnt. Und das sind natürlich Dinge, wo man als Tänzer erstmal reingehen muss und sagen, okay, da ist ein bisschen mehr dahinter. Und das geht schon mal damit los, es braucht zwei. Es braucht Rollen. Ne? Führen ist auch bei uns als Tänzer überhaupt nicht ans Geschlecht gebunden. Es geht um Rollen, die wir erfüllen müssen, und es braucht in einem Tanzpaar die Rolle des Führenden und es braucht die Rolle dessen, der geführt wird. Das hat überhaupt nichts mit Unterordnung zu tun oder mit Bestimmen oder durch die Gegend schieben, sondern ist wirklich extrem wichtig zu sagen, für ein tolles Paarbild braucht es beide. Eine Dame, die mit meiner Führung nichts anfangen kann, kann nicht glänzen. Und wenn die Dame nicht glänzt, glänzen wir als Paar nicht. Und deswegen ist das auch etwas, wo ich viele Parallelen sehe in der Diversity-Debatte, die wir heute natürlich auf allen Kanälen führen. Für uns Tänzer ist Mann und Frau keine Ausprägung von Unterordnung oder Benachteiligung, sondern wir Männer, wir Herren, wir tragen unsere Damen ja eh auf Händen, weil wir wissen, dass sie unser Bild komplettieren. Ne? Meine Dame ist nichts ohne mich und ich bin nichts ohne sie. Und die Frage ist jetzt einfach nur, wie wir unsere Rollen bestmöglich erfüllen können. Und da auch natürlich damit umzugehen. Wir haben es natürlich mit zwei Menschen zu tun, die zum einen gerade im Leistungssport einen Ehrgeiz haben, auch nach vorne kommen wollen, aber sich gleichzeitig in dem finden, was wir Tänzer nennen, die kleinste Mannschaft der Welt. Und wie gehe ich jetzt damit um, dass ich die Anforderung habe, zu glänzen als Herr oder als Dame, aber jetzt gleichzeitig noch etwas zu bauen, was größer ist als dieses 1+1. Und da natürlich dann auch mit den Emotionen des Partners zu arbeiten und sie zu verstehen, auch zu sagen, wo befindet der sich gerade, das ist natürlich etwas, was wir von der Pike auf lernen. Und da haben wir natürlich auch die Parallele zu der Art und Weise, wie wir im Business miteinander arbeiten. Wie kann ich mich denn auf diesen anderen oder diese anderen Leistungsträger, die mit mir zusammenarbeiten oder auf meine Mitarbeiter einstellen, ohne dass die sich geschoben fühlen oder beeinflusst fühlen, und aber dann zu diesem tollen Gesamtbild unseres Teams beitragen können. Ich gebe dir noch ein anderes kleines Beispiel, und das kann sich auch jeder vorstellen, der jetzt unserer kleinen Geschichte zuhört. Wenn ich dich an der Hand nehmen würde und ich würde jetzt versuchen, dir zu vermitteln, dass du einen Schritt rückwärts machen sollst, und ich würde dich ganz, ganz abrupt und stark schieben, was wäre deine Erstreaktion?
Ja, ich glaube, ich würde versuchen, auszubalancieren, gegenzuhalten wahrscheinlich.
Ganz genau. Und das ist eine vollkommen menschliche Reaktion. Unser Körper ist darauf ausgerichtet, in Balance zu sein, im aufrechten Stehen. Und unser ganzer Muskelapparat ist dafür vorgesehen, diese Balance zu halten. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem sehr, sehr groben Impuls versuche dich aus der Balance zu bringen, wirst du genau versuchen, das zu verhindern. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild, das man auch auf Führung übertragen kann. Wenn ich Mitarbeiter versuche zu schieben und versuche, ihre Bewegung zu machen, dann ist eigentlich das Einzige, was ich ernte, Widerstand. Und daran arbeiten wir Tänzer sehr viel, zu sagen, okay, ich kann dir aber einen sehr kleinen Impuls geben in deiner Handinnenfläche, der dir ganz klar signalisiert, aha, ich soll rückwärts gehen, ich habe die Botschaft verstanden, aber wie ich rückwärts gehe und was ich daraus mache und wie dieser Schritt dann ausschaut, bist du die Beste, die das entscheiden kann, weil es ist ja dein Körper, es ist dein Gleichgewicht, du fühlst, wo du stehst und welche Verzierungen du da auch noch hinmachen willst, das kannst du auch am besten entscheiden. Und ich finde dieses Bild sehr schön, auch für Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist das, was wir als Chefs ja auch tun müssen. Wir müssen diesen Impuls setzen. Wir müssen natürlich auch zeigen, schau mal, diese Richtung meine ich. Aber den Schritt gehen müssen die Mitarbeiter und an diesem Schritt müssen sie auch selber trainieren und an diesem Schritt, ob der gut oder schlecht ist, für den müssen sie auch Verantwortung übernehmen. Und insofern ergibt sich dann wieder ein Gesamtbild von uns zusammen, dass wir eine Richtung entschieden haben und aus dieser Richtung das Beste gemacht. Und das sind solche Bilder, die wir Tänzer Tag aus, Tag ein trainieren und die ich heute eben auch in die Arbeit mit meinen Kollegen und mit meinem Team oder mit meinen Partnern mitnehme.
Der Untertitel des Kapitels Führung heißt bei dir ja auch bewegen, ohne zu berühren. Fand ich auch sehr spannend. Wie überträgst du das aufs Business?
Naja, es ist, glaube ich, schon so, dass unsere Mitarbeiter auch agieren können müssen, wenn wir nicht da sind. Und das ist mir immer ganz besonders wichtig, dass auch meine Teams wissen, was sie tun und in wo die richtige Richtung ist, auch wenn ich nicht da bin. Und das ist ja sehr oft der Fall. Du hast vorhin meine Rollen aufgezählt. Ich bin natürlich in vielen Meetings nur kurz oder nur am Teil dabei. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig dann, dass die Mitarbeiter trotzdem sehen, in welche Richtung ich gehe, auch wenn ich sie, um das Bild zu übertragen, im Moment nicht anfasse. Aber sie wissen dann trotzdem, welche Richtung die richtige ist und in welche sie dann auch, ohne dass ich direkt in der Nähe bin, dass sie in diese Richtung dann auch gehen können. Und wir Tänzer, wir trainieren das sehr lange, also wie man einen Partner führt, ohne ihn anzufassen. Das hat sehr viel damit zu tun, einfach auch selbst sehr klar in eine Richtung zu gehen. Wenn ich ein bisschen in eine Richtung gehe und deine Augen können es nicht identifizieren, dann gehst du nirgendwo hin. Ich selber muss eindeutig gehen. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo Mitarbeiter in einem Unternehmen sehr sensibel sind und sehr genau sehen, okay, der Chef sagt mir zwar, wir gehen dahin, aber der geht selbst nicht. Und dementsprechend natürlich die Frage, warum sollte ich dahin gehen? Wenn ich aber sehe, ja, der geht auch eindeutig in die Richtung und der geht auch, wenn ich mal weggeguckt habe, immer noch in diese Richtung, dann ist für mich auch ganz klar, wo meine Richtung ist. Und ich glaube, auch das ist ein schönes Bild, wo man das, was wir als Tänzer trainieren, auf ein Geschäftsleben übertragen kann.
Also das Thema auch Vorleben oder ich glaube, du hast es auch geschrieben, Führungskräfte müssen sich auch erst einmal selbst bewegen, gehört auch mit dazu. Wie sieht's denn aus? Vorstandsworkshops hast du wahrscheinlich schon gemacht. Wenn du die machst, baust du tatsächlich Elemente aus deinem Tanzsport mit ein? Hast du Vorstände schon mal aufstehen lassen und tatsächlich diese Übung machen lassen? Oder was kannst du konkret tatsächlich anbringen in solchen Workshops?
Naja, es ist, ich mache immer den Vergleich, wenn man als Trainer vor einem Tanzpaar steht und man hat dann also diese zwei Top-Individualisten mit ihrem Ehrgeiz, die natürlich auch ihre Rolle, die speziell ist, also die Rolle des Mannes ist was anderes als die Rolle der Frau im Tanzpaar. Und jeder hat ihre Spezialitäten und beide sind wichtig. Wie sorge ich dafür, dass die miteinander funktionieren? Und wenn du als Coach oder auch als Führungskraft in so einen Raum mit Vorständen reingehst, das ist genau das Gleiche. Da sitzt ein CFO, da sitzt ein CIO, ein CEO und das sind alles Top-Individualisten, Und wie bringt man die jetzt dazu zusammen, dass die gemeinsam eine Performance machen? Und ich lasse jetzt natürlich die Leute nicht aufstehen und lasse die Tanzschritte machen, das natürlich nicht. Aber was tatsächlich ein ganz großer Faktor ist, ist Körpersprache. Zu sehen, wie stehen die sich eigentlich gegenüber oder wie sitzen die einander gegenüber. Im Tanzpaar siehst du das sofort, weil du hast einen leeren Raum und du hast zwei Menschen, du siehst, ob die sich zugewandt sind, du siehst, wie die aufeinander zugehen, du siehst, wie der eine reagiert, wenn der andere etwas macht. Und genau das Gleiche siehst du in so einem Meetingraum genauso. Du siehst, wer führt. Ganz oft in diesem Raum, wer eine Richtung vorgibt. Und natürlich siehst du auch, wer sich wohlfühlt mit dem anderen oder halt eben auch nicht wohlfühlt, weil er sich gerade vorkommt, als wird er geschoben. Und dann natürlich als Coach oder als Kollege an der Stelle einzuschreiten und diese Balance wiederherzustellen und zu sagen, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass der Kollege, der sich gerade geschoben fühlt, aus seiner Rückenlage rauskommt und auch hier wieder für sich glänzen kann. Auch jemand, der meint, zu stark schieben zu müssen, ihm das Gefühl zu geben, das musst du gar nicht, weil den Leuten ist schon klar, was du meinst. Das sind viele Parallelen zwischen dem Tanzsporttrainer und dem Berater. Und wie gesagt, wir sind als Tänzer ja hüllenlos. Also wir müssen uns ja mit allem auseinandersetzen, unserem Ehrgeiz, unseren Versagensängsten, unseren Motivationen, unserer Furcht, auch unserem eigenen Anspruch an uns selbst. Und wir sind als Trainer und auch als Tänzer, wir sind unserem Gegenüber und uns wahnsinnig nah, weil wir haben ja kein Sportinstrument, wir haben nur uns. Wir gehen auf die Fläche und müssen eine Top-Leistung bringen, die nicht nur eine Top-Leistung ist, sondern auch noch Menschen emotional begeistert. Und das einzige Instrument, das wir haben, sind wir. Und ich glaube, dass dieses Gleichnis, was ich eben beschrieben habe, das würde, glaube ich, auch würden viele Geschäftsführer oder viele Führungskräfte so empfinden. Ich gehe da raus, das Einzige, was ich habe, bin ich. Und hoffentlich gelingt es mir, die Leute zu begeistern und hoffentlich kann ich die mitnehmen. Und insofern gebe ich mir da einfach auch Mühe, viel mit den Menschen direkt zu sprechen, zu sagen, ich glaube, ich weiß, was du fühlst. Ich glaube, ich weiß, wo du gerade bist. Und ich war da ganz oft. Und die Erfahrung zeigt, dass die Leute immer sehr dankbar sind, wenn man diese Punkte auch direkt anspricht und es eben nicht mehr darum geht, als Führungskraft makellos und vollkommen 100% jedes Mal von sich selbst überzeugt und ohne jeglichen Selbstzweifel voller Weisheit agierend dazustehen, sondern am Ende des Tages steht da ein Mensch, der hat ein Ziel, der hat auch einen Anspruch, aber er hat natürlich auch die Frage, wie mache ich das denn? Und das ist das, was wir Tänzer im Saal Tag aus Tag ein machen.
Also auch ein Plädoyer für Authentizität und den Mut, mit seiner eigenen Persönlichkeit nach draußen zu gehen, ob jetzt als Tänzer oder Führungskraft. Das ist zumindest etwas, was du auch in deinem Buch gemacht hast, Bernd. Ich kann die Leserinnen und Leser nur einladen. Das tust du auch. Du schreibst das explizit. Das soll keine Belehrung sein, sondern du lädst den Leser, die Leserin ein, deiner Sichtweise und deinen Erfahrungen zu folgen. Du beschreibst es sehr anschaulich mit sehr vielen Beispielen aus der Tanzwelt, aber auch aus deinem persönlichen Leben. Ich finde es eine sehr lohnenswerte Lektüre, sei hier allen wärmstens empfohlen, übrigens im Romeon Verlag erschienen. Wir sind fast am Ende, Bernd, aber apropos Buch, weil ich jetzt dein Buch noch mal so angekündigt habe. Was liest du denn jetzt gerade in diesem Moment für ein Buch? Was liegt auf deinem Nachttisch?
Auf meinem Nachttisch liegt tatsächlich kein Buch, das mit Digitalisierung zu tun hat. Ich lese gerade die Biografie von Bruce Springsteen Und für mich ist sowas immer begeisternd, Menschen, die Dinge erlebt haben, die ich nicht erlebt habe und die aber davon erzählen, zu denen ich aber einen Andockpunkt habe, sei es der Sport, sei es ein bestimmter Lebenslauf, sei es die Musik in dem Fall, und zu erleben, wie die das gesehen haben und wie die sich entwickelt haben. Ich empfinde das persönlich immer sehr inspirierend. Und ich sehe dann auch die Parallelen, also weil du konkret danach gefragt hast, Bruce Springsteen schreibt in dem Buch auch explizit, warum er bis heute auftritt als Bruce Springsteen und die E Street Band. Und die Begründung, die er in dem Buch beschreibt, ist, weil wir jeden Abend, wenn wir auf der Bühne stehen, versuchen zu zeigen, dass 1 + 1 mehr ist, und nämlich 3. Und genau aus diesem Grund lässt sich unsere Welt auch nie komplett rational erklären. Und ich finde das wunderbar, weil das ist genau das, was wir Tänzer auch machen. Das ist auch das, was wir eigentlich in der Businesswelt versuchen sollten, nicht nur mechanistisch zu denken, nicht nur in Tools zu denken und in Methoden zu denken, sondern diesem magischen Etwas, was über die 2 hinausgeht, den Raum zu geben, die Freiheit zu geben und es auch zu genießen, weil das ist ja das Schöne. Wenn das funktioniert, dann sind wir alle glücklich. Und natürlich sind Methoden wichtig, um sein Handwerk zu beherrschen. Wir Tänzer sagen immer, um Regeln zu brechen, muss man sie vor allem erstmal beherrschen. Aber am Ende des Tages, auch ganz ehrlich zu sagen, dann, wenn es uns gelungen ist, dass dieses 1 + 1 mehr ist, dann, wenn wir diese Magie geschaffen haben, dieses tolle Erlebnis, das sind doch die Momente, an die wir uns später erinnern und die uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und wo jeder sagt, das war toll, dass wir das damals gemacht haben und ich war da dabei. Und wenn es mir gelingt, dem Leser die eine oder andere Anregung zu geben, wie man dahin kommen kann, dann war das Buch schon die ganze Zeit wert, die es gebraucht hat, um es zu schreiben.
Ich finde, perfektere Schlussworte hätte ich nicht finden können. Ich danke dir sehr, Bernd, dass du heute hier warst.
Vielen Dank, liebe Karin. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht und ich finde es persönlich immer schön, wenn sich so Kreise schließen. Du hast es vorhin gesagt, wir haben uns 2018 das erste Mal bei einer Preisverleihung gesehen und heute reden wir über Tanzen, wenn das nichts ist, woran wir uns mal erinnern. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, und wenn Sie Spaß an unserem Podcast hatten, dann hören Sie gerne bei unserem nächsten IDG Tech Talk rein. Alle 2 Wochen sprechen wir hier mit interessanten Persönlichkeiten aus der Welt des Hightech und der Digitalisierung. Vielen Dank und zögern Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.